Ja, hallo, hier ist Oliver. Ich möchte euch begrüßen zum ersten Podcast des neuen Jahres 2008 für FLM-Texte zum Film. Ich sitze hier zusammen mit Stefan und wir haben in der letzten Woche den neuen Film mit Will Smith gesehen, I Am Legend von Francis Lawrence. Und der Film wird am 10. Januar in Deutschland starten. Ja, wer den Titel kennt, I Am Legend, ich bin Legende, der weiß schon, worum es geht. Es ist die Verfilmung eines Buches von Richard Matheson, selben Titels, und wurde bereits zweimal relativ prominent verfilmt in den 60er Jahren in einer amerikanisch-italienischen Koproduktion mit Vincent Price in der Titelrolle als The Last Man on Earth und in den 70er nochmal mit Charlton Heston als The Omega Man. Ja, worum geht's? Eine Krankheit hat die gesamte Bevölkerung ausgerottet. Aber es gibt einen Überlebenden, Will Smith, beziehungsweise in den älteren Filmen eben die Entsprechung. Und naja, der lebt nun ganz alleine und muss irgendwie die Tage rumkriegen und gleichzeitig gucken, dass er nicht von ja, den Seuchenopfern massakriert wird, also vampirartigen Wesen, die immer nur nachts aus ihren Verstecken kommen und auf Jagd gehen. Und ja, Will Smith ja, versucht sich gegen diese Biester zu wehren und gleichzeitig ja, ein Heilmittel gegen den Virus zu finden, was sich halt als Problem herausstellt. So viel zum Inhalt, ich denke, das reicht. Ich würde das Wort jetzt erstmal an Stefan abgeben, möchte kurz noch sagen, dass ich den Film jetzt unseren Hörern schon empfehlen würde. Allerdings ist es jetzt mit Sicherheit kein großes Meisterwerk, in das man sich in 20 Jahren noch inbrünstig und warmen Gedanken erinnern wird. Aber es ist ein ordentlicher Unterhaltungsfilm geworden mit Stärken und Schwächen.
Ja, ich habe dann natürlich auch eigene Ansichten zu gehabt, die vor allem die Schwächen betreffen. Ich bin da nochmal in mich gegangen, wusste nicht so genau, was ich damit anfangen sollte. Vor allem mit dem Ende oder mit der Sache, wie es aufs Ende zuläuft. Ich erzähle den Plot nämlich nochmal ein bisschen weiter. Es ist so, dass Will Smith nicht allein bleibt. Erstmal gibt es da diese vampirartigen Wesen, die ihm das Leben schwer machen, das Überleben schwer machen, die auch gar nicht so tump sind, wie er es zunächst glaubt. Also er fängt da an, auch Fallen zu stellen. Er muss davon Exemplare einfangen, um an denen dann Experimente zu machen, ob sein Serum, das er da im Keller versucht, aus seinem eigenen Blut zu destillieren, ob das auch funktioniert. Und da entwickelt sich irgendwie so ein Mastermind von diesen Vampiren, der es ihm dann gleich tut. Also der ihn dann auch mal irgendwann einfängt und ihm ordentlich Probleme beschert. Und wer die anderen beiden Filme kennt und den Roman kennt, der wird das sicherlich nicht als Spoiler empfinden, wenn ich jetzt sage, dass er in letzter Minute gerettet wird von einem weiteren Menschen, der auftaucht. In dieser Version ist es eine Frau, die zusammen mit einem Jungen auch durch das Land streift und auf der Suche nach Überlebenden ist. Sie trifft den Will Smith, als er in einer prekären Situation ist und rettet ihm das Leben, bringt ihn dann auch nach Haus und pflegt ihn dort gesund. Er hat eine Verletzung, die sie behandelt. Und man könnte sich jetzt denken, okay, da hat sich jetzt also wieder die bürgerliche Kleinfamilie zusammengetan. Vater, Mutter, Kind. Und jetzt könnte wieder alles gut werden. Ist aber nicht so, denn die Frau ist nur auf der Durchreise nach Vermont. Denn der liebe Gott hat ihr geflüstert, dass es in Vermont eine Kolonie von Überlebenden gibt. Und diese Kolonien, die hat es ja auch in den anderen beiden Filmen gegeben. Also in Last Man on Earth besteht sie aus Halbvampiren, die es irgendwie geschafft haben, die schlimmsten Symptome des Vampirismus ja, zu verhindern. Also dass sie nicht ganz so tump daherlaufen, wie es die anderen Vampire tun. In der Omega-Mann sind das ebenfalls überlebende Menschen, die teilweise aber auch infiziert sind, den Charlton Heston dann aufopferungsbereit das Serum aus seinem Blut zur Verfügung stellt, damit die dann gesund und eine neue Gesellschaft aufbauen können. Und hier sind es also richtig gesunde Menschen, die also entweder immun sind oder die einfach nicht infiziert worden sind von dieser Seuche, die da um die ganze Welt gegangen ist. Was mich gestört hat, ist die Variable Gott, die in den Film einzieht, als die Frau Will Smith gegenüber erwähnt, dass sie zu diesem sagenhaften Ort nach Vermont möchte und es sich dann später ausweist, dass dieser Ort tatsächlich existiert. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren darüber, was das soll, warum man die Story des Films, die ja im Wesentlichen auf einer naturwissenschaftlichen Basis beruht, und Will Smith ist selbst Naturwissenschaftler in dem Film, der auch nicht ganz wie man aus den anderen beiden Filmen weiß, nicht ganz unschuldig an der Entstehung der Seuche, beziehungsweise auch an deren Verbreitung ist. Hier wird die Schuld etwas von ihm genommen. Also es ist nicht so, dass er das Virus erfunden hat. Das war wohl bei den anderen beiden Versionen so. Bei Vincent Price war es ja auch ein Grippevirus, der aus Europa kam. Aber im Omega-Mann ist, wenn ich mich recht erinnere, Charlton Heston auch irgendwie beteiligt an der Entwicklung dieser Krankheit, die da irgendwie ausbricht. Ne? Ich weiß es nicht mehr
so genau. Kann
ich
jetzt gerade auch nicht sagen.
Ist auch nicht so wild. Will Smith ist jedenfalls tatsächlich nur damit beschäftigt, diese Krankheit zu bekämpfen. Und er macht das also auch naturwissenschaftlich exakt mit Tierversuchen und so weiter und so fort. Hat auch eine statistisch recht valide Theorie darüber, wie viele Überlebende es auf der Welt noch gibt, nämlich so gut wie keine. Das rechnete der Frau auch vor, als sie ihm vorbietet, dass es eine Kolonie in Vermont gibt und versucht quasi zu rationalisieren und ihr klarzumachen, dass sie in den sicheren Tod fährt, wenn sie tatsächlich dahin fährt. Der Plot entwickelt sich dann etwas anders und Will Smith wird tatsächlich zu einer dieser Figuren, die es eben auch in den beiden anderen Adaptionen gibt, nämlich zu einer Art, ja, was soll man sagen, Märtyrer und Erlöserfigur gleichzeitig, weil er nun in seinem Blut die Antikörper trägt, die diese Krankheit bekämpfen und damit quasi der Menschheit, die es nun in Vermont gibt, ja, eine neue Grundlage zum Überleben schafft. Das gab es in den anderen beiden Filmen ja auch so. Du hast das als nicht ganz so störend empfunden, diese Geschichte mit dem lieben Gott, die da einzieht.
Ja, vielleicht hat es mich auch nur deshalb nicht so gestört, weil man es halt aus dem derzeitigen Filmgeschehen kennt, irgendwie diesen Kniff am Ende, also das Finale. Auch wie diese Kolonie sich dann darstellt, nämlich als so ein steinzeitartig kommunistische Enklave mit Windmühle im Auenland, so ungefähr, hat mich doch etwas auch an den an die Utopie aus Children of Man erinnert, wo das Heil dann in Afrika gesucht wird und man vermutet, dort ist eine Enklave, in der die Zukunft der Menschheit sich vorbereitet, sozusagen. Der Gotteskurs ist so ein bisschen, man möchte sagen, überflüssig. Aber es kommt, wie gesagt, auch nur in wenigen Dialogzeilen vor. Und eigentlich ist es ja auch nur diese Frau, die das wirklich vertritt. Was ich besonders interessant finde an dem Film, deswegen bin ich eben auch so relativ ausführlich noch auf die beiden Vorläufer eingegangen, ist das natürlich ein Film, der vom letzten Menschen auf der Welt handelt, irgendwie ganz entscheidend von seinem Hauptdarsteller abhängt. Und ich finde, dort kann man in den drei Filmen, in den drei bisherigen Verfilmungen ganz gut so verfolgen, wie sich die Rezeption der Geschichte, aber auch generell das Heldenbild im Kino verändert hat. Also Vincent Price, der so ein fast britisch daherkommender, distinguierter, fast in seinen, wenn man ihn aus den Poe-Adaptionen von Roger Corman kennt, so ein bisschen verzärtelter Mann ist, der nun überhaupt nicht in dem Verdacht stehen könnte, als letzter Mensch zu überleben auf der Welt, weil eigentlich überhaupt sein Körper so völlig hinter seinem Intellekt zurücksteht, der dann auch in Last Man on Earth gar nicht so zurechtfindet in diesem Leben, dort relativ ziellos da umherirrt und diese Vampire ermordet, weil er einfach auch nichts Besseres zu tun hat. Und darüber fast etwas verbittert. Charlton Heston ist dann so der Wild-West-Held, der dann das Recht des Stärkeren sprechen darf und am Ende aber eigentlich auch abtreten muss, weil für ihn gibt es in der Zukunft einfach keinen Platz mehr, weil er kann eigentlich nur töten. Und Will Smith verbindet diese beiden Pole. Er ist halt Wissenschaftler, ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch Soldat. Mhm. Ne? Und verbindet ja auch in seiner, Filmpersona Will Smith so dieses durchaus clevere Gewiefte, ne? Das große Mundwerk, das schon darauf hindeutet, dass in seinem Kopf doch etwas mehr vorgeht. Gleichzeitig ist er aber natürlich auch der Athlet, der dort sehr schön in dem Film eingefangen, diese ausgestorbene Stadt, die so langsam von der Natur wieder okkupiert wird. Also man sieht durch die Straßen von New York halt das Gras durchbrechen und wie die Häuser zuwachsen und Rehe wieder durch die Straßen galoppieren und so. Das fand ich eigentlich das Spannende und Will Smith scheint mir da auch... wenn man vielleicht Vorurteile gegen ihn hat aufgrund der Filme, die er so macht, eine ganz geschickte Wahl zu sein, weil er halt er ist eigentlich ein Popstar. Hm. Ne? Und das verknüpft sich ja ganz schön mit dem Originaltitel des Romans, der jetzt zum ersten Mal auch der Filmtitel sein darf. Und man hat halt das Poster, auf dem in dicken Lettern I Am Legend steht und unten drunter ist Will Smith zu sehen.
Und sein Hund.
Da möchte man, da kann man den Film eigentlich gar nicht mehr als reinen Film betrachten, sondern da wird gleichzeitig auch ein Statement über Will Smith, finde ich, abgegeben. Und das kommt auch ganz gut in zwei Szenen des Films durch. Eher schwächere Szenen, finde ich. In einer, in der so sich als Nachfolger von Eddie Murphy zeigen darf, indem er nämlich sie gucken dort dann Shrek auf DVD. Und weil er den schon so oft gesehen hat im Jahr 2012, kann er den Teil des Esels, also die Stimme von, den Part von Eddie Murphy, eben perfekt nachsprechen. Und er hört in dem Film die ganze Zeit Bob Marley, was natürlich irgendwie scheint mir da relativ klar auf seinen Status als eben Afroamerikaner angespielt zu werden. Und er kann ja dann auch, mit Bob Marley geht ja auch so eine Utopie einher, ne? Dieses, wie er auch dann der Frau, die Bob Marley gar nicht kennt, erklärt, was denn eigentlich der Zweck seiner Musik war, nämlich Seele und Liebe ins Herz der Menschen zu impfen. Und ich glaube, wenn man das so alles zusammennimmt, dann relativiert sich auch dieses, was du, glaube ich, direkt nach dem Film so als christofaschistisch bezeichnet hast. Das ist relativ leer und es geht eigentlich, glaube ich, doch nur darum, Gott ist für die meisten Menschen erkennbar als so das, das Licht am Horizont, und dann benennen wir das so. Ob der Film das dann so wirklich hergibt, dass es eine religiöse Utopie ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wird natürlich der Titel auch ganz schön gewendet, weil in Last Man on Earth mit Vincent Price ist ja I Am Legend, also Vincent Price ist die Legende, nicht weil er wie im neuen Film die Menschheit rettet, sondern weil er so gefürchtet ist, weil er dort durch die Straßen zieht und alles tötet. Und die letzten Menschen, die ihn kennen, haben Angst vor ihm. Deswegen ist er diese Legende, und das wird ja komplett auf den Kopf gestellt mit dem neuen Film.
Deswegen wollte ich jetzt auch nochmal einhaken auf die Aussage, also du hast ja Charlton Heston so als das Relikt bezeichnet, das quasi auch in diese neue Zukunft der Menschheit nicht mit rein kann. Dieses Relikt ist aber genauso, wie du es eben schon erwähnt hast, auch Vincent Price, weil er eben derjenige ist, der schießt, derjenige, der gar nicht auf Kompromisse aus ist, sondern der aus Angst tötet, und der deswegen schon umgebracht werden muss, weil immer wenn er wieder Angst hat, besteht die Gefahr, dass er wieder tötet. Und das ist ja auch das Argument, mit dem sie ihn dann zum Schluss wegräumen. Und bei Will Smith funktioniert das genauso. Er ist auch ein Relikt, denn er kennzeichnet sich als Relikt, als er der Frau gegenüber diese Standpredigt hält, im wahrsten Sinne des Wortes, über die Rationalität des Menschen und über den Tod Gottes. Mhm. Dass Gott nicht tot ist, sondern dass Gott in diesem Film eine zentrale Rolle spielt für den Fortgang des Plots, ist eben nicht auf diesen Dialog beschränkt, denn die Frau findet ja die Siedlung in Vermont. Das heißt, diese Siedlung existiert, und damit existiert auch die Stimme Gottes in ihrem Kopf. Sie ist eben keine Paranoikerin, wie Will Smith ihr zu verstehen gibt, als sachlicher Wissenschaftler, sondern sie ist jemand, der glaubt, und zwar zu Recht glaubt. Und diejenigen, die in dieser neuen Zukunft nichts zu suchen haben, das sind die Rationalisten. Die Rationalisten haben sozusagen den Treibstoff für die Zukunft zu geben. Das macht Will Smith noch. Der extrahiert sich noch ein bisschen Blut, das er mit in die neue Kolonie schickt. Und dann haben die aber gefälligst auch auszusterben, weil die ja quasi das ganze Elend über die Menschheit hereingeführt haben in Form dieser Seuche. Diese Seuche ist nun wiederum ein sehr interessanter Ausweis für die Art und Weise, wie über diese drei Filme und über diese drei geschichtlichen Epochen, in denen die Filme angesiedelt sind, über Rationalität und Irrationalität nachgedacht wurde. Wenn wir uns das Ganze bei dem Vincent Price-Film mal anschauen, Last Man on Earth, dann ist diese Seuche ein eigenartiger Bacillus oder Virus, ich habe es nicht ganz mitbekommen, der mit dem Wind aus Europa daherkommt. Das heißt, es ist etwas ganz Fremdes, etwas ganz anderes, das wie eine Kriegsgefahr über die Vereinigten Staaten herbricht und den alle Familien auslöscht. Und Vincent Price wird ja in einem relativ aufwendigen Rückblende auch nochmal erzählt, wie seine Familie darunter gelitten hat, das Kernsystem, die Kleinfamilie ausrottet und dafür sorgt, dass die USA zugrunde gehen. In Und es bleiben eben nur noch Vampire übrig. Und zwar echte Filmvampire, die man mit Spiegeln, mit Knoblauch, mit Holzpflöcken und vor allem auch mit Sonnenlicht bekämpfen kann. Und Vincent Price tritt nun in seiner Rolle als Horrorfilmheld, als Vampirjäger auf und beseitigt diese Vampire auch fachgerecht. Das gehört eben mit zu einem amerikanischen Mythos, diese Vampire quasi mit zu bekämpfen. Also man denke an Todd Brownings Dracula, der quasi dieses Regelbewusstsein etabliert hat, der das Regelbewusstsein in die Filmgeschichte hineingebracht hat. Das wird kolportiert von Vincent Price. Im zweiten Film sind es eben schon keine Vampire mehr, sondern Charlton Heston kämpft gegen eine Sekte fanatischer Christen, und zwar alttestamentarischer Christen, die die Technologie verdammen wollen und die wieder so eine Art Mittelalter auf der Erde installieren wollen, die alles mit Feuer reinigen, also man muss sofort an die Inquisition denken, was sie da vorhaben, und die eben auch lichtscheu sind, die werden aber eher dargestellt, nicht so als so sehr als Vampire, wie als so, wie soll man sagen, so Geistesgestörte, die sehen auch alle wie Albinos aus,
tragen Kutten,
also sie sind echt ausgewiesen als Sonderlinge, als religiöse Fanatiker, über die sich Charlton Heston zwischendrin nur lustig machen kann. Man hat aber nicht den Eindruck, dass Charlton Heston gottlos ist in diesem Film, sondern dass er sozusagen eher an eine Art von eine Art von christliche Religion glaubt, die nicht so sehr darauf ist, etwas auszulöschen, denn etwas aufzubauen. Und nun kommen wir zum dritten Teil. Was sind das da für Lebewesen, gegen die Will Smith antritt? Wir haben erfahren, dass diese Seuche entstanden ist, als eine Wissenschaftlerin versucht hat, Krebs zu heilen. Und zwar hat die Folgendes gemacht. Sie hat den Masernvirus benutzt als Retrovirus, dort ein Gen eingeschleust und daraus quasi ein Vakzin hergestellt, das auf irgendeine Art und Weise Krebszellen angreift und tatsächlich 100%ig Krebs heilt. So, das Virus ist dann natürlich mutiert, das machen wir ja andauernd, und hat aber die interessantesten Eigenschaften der Masern an Bord gelassen, nämlich eines der zentralen Symptome, wenn man Masern bekommt, ist, dass man empfindlich gegenüber Licht wird. Ne? Und das bekommt das wird sozusagen hochgeschaukelt in diesem Film. Oder, wie gesagt, alles auf ganz wissenschaftlich rationalen Boden, auf medizinischer Erkenntnis basierend, dass zum Beispiel das Zahnfleisch und die Gaumen einfärben, dass die Farbe der Augen und die Bindehäute vor allem eine andere Färbung einnimmt, also ein bisschen fleckig wird. Das sind alles Masernsymptome, die in diesem Film halt nur sehr, sehr stark auftreten. So, Will Smith kennt diese Symptome. Er guckt sich seinen Hund an, als der gebissen wird von einem infizierten Hund, und stellt sehr schnell fest, ihm gehen auch die Haare aus, das ist jetzt kein typisches Masernsymptom, er stellt sehr schnell fest, dass der Hund krank ist, und begegnet dieser Krankheit dann sozusagen mit dem gebührenden Weg. Das heißt, wir werden die ganze Zeit in diesem wissenschaftlichen medizinischen Diskurs gehalten, bis eben die Frau in den Diskurs reinkommt und sagt, du machst gar nichts Neues, du machst gar nichts anderes, du stagnierst hier auf deiner Insel, die du Ground Zero nennst. Du kannst gar nichts anderes machen, weil du auch immer noch im alten Denksystem gefangen bist, aber jetzt haben wir ein neues Denksystem, und dieses neue Denksystem ist der christliche Glaube, und du bist das Relikt.
Mhm. Ja, was aus diesem, wie du sagst, dieser wissenschaftlichen Fundierung, was da so etwas im Weg steht, und das wäre auch eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Film, ist natürlich gerade das Auftreten dieser Vampire, die ja in dem Film am wenigsten menschenähnlich von allen dreien sind, nämlich allein schon dadurch, dass es eben eigentlich das Einzige in dem Film ist, was mit dem Computer hergestellt wurde. Also
ja, obwohl die Löwen, ich weiß nicht, also diese Szene mit den Rehen und Löwen, ich glaube, diese Tiere...
Wahrscheinlich hat man auch an New York ein bisschen rumgedoktert, aber auf jeden Fall sind diese Vampirwesen halt animiert, wie man das aus eher etwas mittelklassigeren Filmen kennt. Also es ist nicht so richtig überzeugend, und die sehen auch, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, wenn die so aussehen, warum hat man dann nicht doch einfach nur Schauspieler genommen und denen Glatze rasiert? Weil letzten Endes sind sie ja doch menschenähnlich, dürfen dann aber so, wie wir es aus 28 Days Later und so kennen oder aus dem Dawn of the Dead Remake halt so rasend durch die Stadt rennen und völlig amok laufen. Wahrscheinlich der einzige Grund, warum man sich für Computeranimationen entschieden hat. Aber das wirkt dann doch so ein bisschen auch wie ein Störfaktor in dem, was du gesagt hast, nämlich dass dieses eigentlich doch sehr wissenschaftliche, und man erkennt an den Vampiren, dass es Menschen sind, wie in den beiden Vorgängern eben, hier so etwas rausfällt, weil diese Biester sind eindeutig nicht mehr menschlich. Also noch
gut,
nicht mal.
Gut, du wechselst jetzt aber auf eine andere Ebene. Auf die könnte ich natürlich auch wechseln. Die Idee ist mir dann auch gekommen, mir zu sagen, wenn du so ein Thema wie I Am Legend, wenn du dem noch irgendwas Neues hinzufügen willst und die totale Ausgestorbenheit darstellen willst, aber trotzdem noch eine Bedrohung entstehen lassen musst, dann musst du halt den Film menschenleer machen und möglichst nur einen menschlichen Charakter auftreten lassen und den Rest halt aus dem Computer kommen lassen. Das ist ja auch eine besonders perfide Dystopie, ne? Also, dass selbst die Wesen, die noch existieren, sozusagen nur virtueller Natur sind. Aber nichtsdestotrotz haben diese virtuellen Wesen, die uns ja dann als reale Wesen erscheinen sollen im Film, die haben ja auch eine Physis, ne? Also, er legt ja auch eine, er fängt ja eine ein und legt die dann auf so eine Bahre und nimmt ihr den EEG ab und die hat einen hohen Pulsschlag und die atmet und hechelt auch sehr stark. Es gibt das denen, also die sind sozusagen von einer beunruhigenden Vitalität, wozu natürlich auch gehört, dass sie so rasend schnell durch die Kante wetzen, wie man in Thüringen sagt. Ne? Aber das Ganze transportiert natürlich auch die Unheimlichkeit des Films. Und vielleicht können wir auch da nochmal kurz drüber sprechen, wie der Film denn eigentlich wirkt, jetzt jenseits dieser Diskurse, die wir angeschnitten haben. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich den Film, wie du vorhin schon mich so schön zitiert hast, so christofaschistisch finde, dass man ihn nicht angucken sollte. So schlimm fand ich ja auch The Mist nicht, obwohl ich finde, dass der in dieselbe Kerbe schlägt. Ne? Also wenn man sich das Ende von The Mist anguckt. Aber das hatten wir im letzten Podcast. Nein, also die Unheimlichkeit lässt sich, glaube ich, sehr, sehr gut transportieren mit diesen Wesen. Und ich habe mich auch sofort erinnert gefühlt an Silent Hill, als ich die gesehen habe. Und da gibt es also auch eine Szene, in der er in so einen Verschlag eindringt, wo die existieren. Das ist so unheimlich, gerade dadurch, dass es so extrem hyperlebendige Wesen sind, ne? Die selbst, wenn sie schlafen, noch aussehen, als wenn sie beim Schlafen noch aussehen, als wenn sie durch die Gegend rennen, ne? Oder als wenn sie, weiß ich nicht, extrem aktiv sind. Und das macht natürlich jemanden, also wir haben diesen Charlton Heston, der ein unbesiegbarer Superman ist, der einfach nur mal das Maschinengewehr aus dem Fenster halten muss und schon sind ein paar Jünger von Matthias wieder umgemäht, der quasi nur durch eine sehr, sehr plumpe Falle eingefangen werden kann. Das haben wir ja nicht mehr. Wir haben hier einen menschlichen Protagonisten, der 24 Stunden am Tag Angst hat. Der Angst hat, dass es dunkel wird, bevor er zu Hause ist. Der Angst hat, dass die Zombies rauskriegen oder die Vampire rauskriegen können, wo er sich aufhält.
Und vor allem, was das Wichtigste ist, wir haben einen, der sich noch nicht damit abgefunden hat, der Letzte zu sein. Weil er geht jeden Tag, schickt er diese Botschaft per Funk irgendwie in den Äther und ist jeden Tag an ein und derselben Stelle, damit Leute ihn finden können.
Aber gut, das machen die anderen beiden auch. Also Vincent Price reist durch Manhattan und cut und streicht auch aus, welche Häuser er schon gesäubert hat. Dann sucht er natürlich nicht nur nach Toten, sondern auch. Ja, er sucht Vampire, aber natürlich hätte auch gern, dass er was anderes findet. Und bei der Omega-Mann, ich meine mich schwach erinnern zu können, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass er ein ganz ähnliches Prinzip fährt. Der geht ja irgendwie auch joggen und läuft dann auch immer neue Quadranten von New York ab oder von der Stadt,
von der
er
sich aufhält. Sehe ich auch jetzt gerade nur mein Charlton Heston-Bild auf seine Filmrolle, weil er natürlich so dieser. Der braucht halt keinen zweiten, kein Partner, weder weiblich noch männlich.
Aber doch, er rennt ja hinter dieser schwarzen, wie so ein Besessener her.
Ja.
Ne? Und zuerst meint man auch, er sucht sich jetzt sozusagen die passende Frau für sein Cowboy-Dasein, dass er dann von ihr übermannt wird, ausgerechnet in diesem Klamottengeschäft. Mhm. Da findet er sie. Er wird von ihr dann ja auch ausgetrickst und quasi entführt. Das kratzt ein bisschen an seinem Helden-Image. Aber der ganze Film kratzt ein bisschen an seinem Helden-Image, schon allein, wie er da in dieser Woodstock-Vorführung sitzt. Genau. Aber wir wollten ja über I Am Legend sprechen. Und da will ich also nochmal ganz darauf eingehen. Also Will Smith ist eine exzellente Wahl gewesen für diesen Darsteller, weil er einerseits eine starke physische Präsenz mitbringt. Er ist ein gestellter Held, er macht auch seine Gymnastikübungen, man sieht seine Muckis, aber auf der anderen Seite schafft das sehr, sehr gut, diese Angst rüberzubringen. Und es gibt eine Szene, die sucht ihresgleichen in all drei Adaptionen und auch in vielen anderen Filmen, als diese Geschichte mit seinem Hund passiert. Mhm. Ne? Und da gibt es also eine Großaufnahme von Will Smiths Gesicht und da sieht man mal, wo die wahren Qualitäten dieses Schauspielers liegen, der ja quasi gezwungen ist, wie alle anderen beiden auch, einen kompletten Film auszufüllen. Ne? Der lebt in einer leeren Stadt und er ist der Einzige, der den Plot füllen muss. Bei Vincent Price hat man auch noch irgendwie eine Gedankenstimme ständig gehabt. Bei Charlton Heston hast du diese Manierismen, dass er da mit einer Napoleon-Figur Schach spielt und sich die ganze Zeit mit Schaufensterpuppen unterhält. Mhm. Und bei Will Smith wird das in der neuen Adaption wird das auf eine so erschütternde Weise deutlich, dass er allein ist. Und das wird nur deswegen so deutlich, weil er so eine unglaubliche Präsenz in dieser Einsamkeit hat.
Ja, das ist auch die Stärke des Films und ich finde in diesen Szenen der Isolation ist er der Beste von den dreien. Also meiner Meinung nach einfach, weil er, das liegt natürlich auch an den technischen Mitteln, die er da zur Verfügung hat und während der Omega-Mann diese Szenen in der städtischen Einsamkeit ja so nach 10, 15 Minuten oder so, glaube ich, schon über Bord schmeißt, geht das ja bei I Am Legend eigentlich über zwei Drittel des Films, dass man Will Smith alleine im menschenleeren Manhattan sieht, noch mit den letzten Spuren der Verwüstung und der Aufruhr und so. Da beeindruckt er schon und da fand ich das auch fand ich auch, nachdem ich am Anfang sehr skeptisch war, Arnold Schwarzenegger sollte die Hauptrolle in dem Film ja auch mal spielen, ich glaube irgendwann in den 90ern. Damals war ich skeptisch, als man sagte Will Smith, aber wie auch damals in Ali von Michael Mann hat er mich doch sehr, sehr positiv überrascht. Und ist sicherlich ein Grund, weshalb man sich den Film angucken sollte, finde ich.
Ja, er hat den Absprung auf jeden Fall geschafft. Also wenn man sich mal anschaut, was er so noch in den 90ern, frühen 90ern gemacht hat, zu dem, was er jetzt da bietet. Also er ist dieses Clowns-Image quasi losgeworden. Das hat er schon in iRobot, war das schon nicht mehr so ganz so stark vertreten. Und man muss quasi mit ihm rechnen in jeder möglichen Rolle jetzt.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir haben wieder, wie viel haben wir gefüllt? Können wir das hier sehen?
25 Minuten,
das soll, glaube ich, reichen. Also, vor allem, wenn man natürlich die ersten beiden Verfilmungen kennt, kommt man eigentlich nicht dran vorbei, sich auch diesen anzuschauen. Aber auch so kann man durchaus, wenn man nächste Woche noch nichts Besseres vorhat, ab dem 10. sich den mal anschauen. Durchaus eine gelungene Verfilmung, die man so, glaube ich, nicht erwarten konnte. Und was wir als nächstes machen, wissen wir noch nicht. Aber irgendwas wird uns einfallen, denke ich.
Ich glaube, wir befragen dann nochmal den lieben Gott.
Genau.
Ne? Bis dann. Okay, dann bis nächste Woche.
Macht's
gut. Oder bis nächstes Mal. Also.